Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Das ist Gudu. Woher ich das weiß? Keine Ahnung, es ist einfach so. Er war plötzlich da und hat gesagt, er sei Gudu. Natürlich habe ich das sofort bezweifelt und gedacht, Gudu, das ist doch der, auf den Sie immer warten, in dem Stück von diesem Iren. Sie warten und er kommt nicht. Naja, aber was soll man machen, wenn einer behauptet, Gudu zu sein? Man könnte ihn der Lüge bezichtigen und der Hochstapelei. Man könnte sagen, er sei ein Tunichtgut, einer, der sich nur in den Vordergrund spielen will. Doch irgendwie ist er nicht der Typ dafür, wie er da steht, mit hängenden Schultern in seinem zerschlissenen Anzug und auf dem Kopf diesen verbeulten Hut. Er sieht nicht aus wie ein Wichtigtuer, eher wie einer, der auch nicht so recht weiß. Wahrscheinlich hat er sich verlaufen auf dem Weg zu den beiden, die auf ihn warten. Er war mit den Gedanken woanders und hat nicht aufgepasst an dieser einen Weggabelung und plötzlich stand er in einer Gegend rum, die ihm völlig fremd war. Das kann schon mal passieren, da darf man den Mut nicht verlieren und muss das Beste draus machen. So dachte auch Gudu und je länger er darüber nachdachte, desto besser ging es ihm. Irgendwann ging es ihm so gut, dass ihm eigentlich nichts mehr etwas anhaben konnte. Bis auf drei Dinge. Hunde, Katzen und die Möglichkeit, dass es anfangen könnte, Hunde und Katzen zu regnen. Gudu hatte diesen unerfreulichen Gedanken kaum zu Ende gedacht, als es anfing, Hunde und Katzen zu regnen. Erst waren es nur ein paar, aber bald schon war die ganze Gegend voll davon. Sie liefen aufgeregt durcheinander und faselten irgendwas vom Niedergang der Werte. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Doch die Tiere sprachen die Wahrheit, denn nachdem sie vollzählig unten angekommen waren, verdunkelte sich der Himmel ein weiteres Mal, um sich kurz darauf der Werte zu entledigen. Sie gingen auf ihn nieder wie ein Gewitter. Gudu beschloss, sich nicht einfach davon zu stehlen, wie er es zu oft zu tun pflegte, wenn es unangenehm wurde, also blieb er stehen und tat gar nichts. Als der Niedergang der Werte vorüber war, überlegte Gudu, ob er nicht vielleicht ein oder zwei davon mitnehmen sollte, um ihnen wieder auf die Sprünge zu helfen. Weil er jedoch nicht sicher sein konnte, ob ihm das niemals gelingen würde, ließ er es sein und nahm stattdessen eine Katze mit. Eine besonders schöne Katze, wie Gudu fand, und so rief er sie Ingrid. Manchmal auch Marianne oder Sigrun. Meistens jedoch rief er sie gar nicht. Von nun an gingen die beiden ein Stück des Weges gemeinsam. Ein paar Stunden vermutlich, aber vielleicht auch Tage oder Wochen, wer weiß das schon so genau. Irgendwann jedenfalls war es nicht mehr so gut wie am Anfang. Die Krise begann, als Gudu darauf bestand, sich nicht mehr auf allen Vieren fortbewegen zu müssen. Auch hatte er das Katzenfutter satt, es stand ihm bis zum Hals. Es kam also, wie es in Fällen wie diesen immer kommen muss. Gudu schickte die Katze Zigaretten holen und kam nicht wieder. Stattdessen setzte er sich auf einen Kieselstein und leistete ein wenig Trauerarbeit. Dazu dienten ihm zwei morsche Bretter, die er gedankenverloren quer übereinander legte. Und siehe da, es war schon ein Kreuz. Mit großer Geste ritzte er das Wort Ingrid hinein, lud es sich auf den Rücken und setzte seinen Weg fort. Allerdings kam er nicht weit, weil sich ihm kurz darauf ein junger Mann mit langem, strähnigem Haar in den Weg stellte und Gudu um das Kreuz bat. Er könne ihm dafür den rechten Schuh eines Lackaffen geben. Gudu fand das Angebot angemessen und überließ dem Fremden das Kreuz. Wie man sich erzählt, soll dieser später daran gestorben sein. Aber das ist eine andere Geschichte. Nachdem er also dem Strähnigen das Kreuz überlassen hatte, überlegte Gudu, was er wohl als nächstes tun könnte. Eigentlich hatte er doch schon alles getan. Er hatte gegessen, getrunken, geschlafen, war gelaufen und wieder stehen geblieben, hatte zu- und abgenommen und war irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass er eigentlich schon ziemlich alles getan hatte, bis auf eines. Er hatte noch keine Partei gegründet. Also gründete er eine, stampfte sie gleichsam aus dem Boden. Sie sah nett aus, wie sie so vor ihm stand, und so beschloss Gudu, mit ihr zu den Wahlen anzutreten. Die beiden führten einen harten und erbitterten Wahlkampf, der damit endete, dass sie sich irgendwann nicht mehr leiden konnten und Gudu seine Stimme einer anderen Partei gab. Als ihm klar wurde, was er damit angerichtet hatte, war es allerdings zu spät. Sprach- und stimmlos stand er vor dem Wahllokal. Drinnen war seine Stimme, eingeschlossen in einer kargen Urne, durch deren Spalt sich mühevoll das Tageslicht quälte. Das hatte er nicht gewollt, also machte er auf dem Absatz kehrt, ging zurück ins Wahllokal und holte seine Stimme wieder raus. Na, 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 werden Sie jetzt sagen. Und dass man doch nicht einfach seine Stimme wieder aus der Urne nehmen könne und wo wir denn dahin kämen, wenn das jeder täte. Sodom und Gomorra, Chaos und Anarchie, dick und doof. Ja, Sie haben völlig recht, aber genau das dachte auch Gudu. Doch er dachte auch an die Redewendung mit der kaputten Uhr und dass selbst die zweimal am Tag richtig gehe. Dann jedoch war er einfach nur noch glücklich, seine Stimme wiederzuhaben und lud sie zum Essen in ein hübsches Restaurant ein. Die Stimme studierte eingehend die Speisekarte und bestellte schließlich die Mehrwertsteuer und 11 Malzbier, die sie wortlos austrank, bis sie genug davon hatte und Godot mit wüsten Beschimpfungen zu überhäufen begann, die ich jetzt nicht wiederholen werde, weil sie nicht wesentlich zum Fortgang dieser Geschichte beitragen würden. Außerdem schlief unser Held zwischendurch ein, so aufregend kann es also nicht gewesen sein. Godot erwachte erst wieder, als die Stimme auch den Mann am Nebentisch zu beschimpfen begann, worauf dieser das Lokal verließ, ohne die Zeche zu bezahlen, weswegen der Kellner ihm hinterherlief, dabei eine Frau rempelte, die ihre Tasche fallen ließ, welche sich ein Strolch schnappte, der mit dem Lottoschein, den er im Portemonnaie fand, eine größere Summe Geldes gewann, von dem er sich ein Auto kaufte, ans Meer fuhr, sich in die Sonne legte und schlimmen Sonnenbrand bekam. Er ging in die Apotheke, um sich eine Salbe zu kaufen, verliebte sich in die schöne Apothekerin, doch weil sie ihn nicht zurückliebte, wurde der Strolch sehr unglücklich und fing zu trinken an, womit er bis heute nicht aufgehört haben soll. Wirklich ein Jammer. Aber zurück zu Godot und seiner Stimme, die inzwischen dazu übergegangen war, alle Gäste im Lokal aufs Übelste zu beschimpfen. Plötzlich durchfuhr es ihn. Was, wenn das gar nicht seine Stimme war, wenn er sich in der Eile vergriffen und eine falsche Stimme aus der Urne gezogen hatte? Ja, so musste es sein. Also verließ er das Restaurant und stand ein paar Minuten später wieder vor dem Wahllokal. Das war allerdings schon geschlossen. Die Stimmen waren längst ausgezählt und vermutlich schon unterwegs zum gefährlichen Reißwolf, der am anderen Ende der Stadt wohnte. Sein Name war Programm, das wusste Godot. Aber er musste seine Stimme wiederbekommen. Und vielleicht war es noch nicht zu spät. Beim gefährlichen Reißwolf angekommen, wunderte sich Godot sehr. Was für ein freundlicher Ort. Im Garten blühten Blumen und allerlei duftende Kräuter, auf der Leine flatterte friedlich die Wäsche und überhaupt sah es so aus, als wohne hier jemand, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Hätte Godot die vielen auf grausame Weise zu Tode gekommenen Insekten an den Fensterscheiben entdeckt, wäre er vielleicht umgekehrt, aber er sah sie nicht und klopfte an die Tür. Vor ihm erschien ein Wesen, das er noch nie gesehen hatte. Es sah aus wie eine Kreuzung aus Dornröschen und den 7 Geißlein, nach dem Genuss von Rapunzels Haarfestiger, auch wenn das schlechterdings nicht möglich war. Doch hören Sie selbst. Dornröschen. Es war einmal ein Königspaar, das wünschte sich sehnlich ein Kind. Eines Tages ging die Königin in ihrem Schlosspark spazieren und begegnete einem Frosch. Der sprach zu ihr: Eure Hoheit, es wird kein Jahr vergehen und du wirst ein Kind gebären. Du musst nur ein bisschen mit mir knittern. Der König tat, wie der Frosch sie geheißen, und knitterte mit ihm. 9 Monde später gebar sie eine Tochter und nannte sie Dornröschen, was ihren Mann ein wenig irritierte.
Warum nennst du unser Kind nicht einfach Dornröschen, wie in dem anderen bescheuerten Märchen?
Lass mich nur machen, ich habe meine Gründe, erwiderte seine Frau und lächelte geheimnisvoll. Warum gehst du nicht einfach in den Keller und holst uns eine gute Flasche Wein? Bei dem Wort Keller zuckte das rechte Augenlid der Königin ein wenig, was der König nicht sah, weil er gerade wegschaute.
Na gut,
sagte er.
Wie du meinst.
Zur Taufe lud das Königspaar ein paar lokale Feen ein, die dem Mädchen etwas Schönes für die Zukunft wünschen sollten. Doch schon nach kurzer Zeit lagen die Feen so besoffen in der Ecke, dass es ein Elend war.
Es ist ein Elend,
sprach der König. Die Königin nickte traurig und hätte noch eine Ewigkeit traurig geguckt, wäre nicht plötzlich das Königskind aus seiner Wiege aufgestanden. Klein und fett stand es da, hob die dicken Arme in den Himmel und rief: Wenn ich 15 Jahre alt bin, will ich mich an einer Spindel stechen und tot umfallen. Basta! Dann legte es sich wieder hin und schlief trotzig ein. Das Königspaar wunderte sich ein wenig über den seltsamen Wunsch seiner Tochter, allerdings nur kurz. Als aber der 15. Geburtstag der Prinzessin nahte, erinnerte sich der König an den Vorfall und schickte viele Diener ins Land hinaus, damit sie alle Spindeln einsammelten und verbrannten. Doch die Diener verwechselten die Spindeln mit Stiefeln und anstatt diese zu verbrennen, knabberten sie sie an. Schließlich hatte Dornröschen Geburtstag und im Königspalast gab es ein großes Fest. Der Koch trug vielerlei Speisen auf, die Hofkapelle spielte zum Tanz, der Wein floss in Strömen und ein Feuerwerk gab es auch. Bei aller Ausgelassenheit und Freude bemerkte jedoch niemand, dass die Prinzessin nicht da war, und zwar schon seit Tagen nicht.
Komisch,
sagte der König und kratzte sich am Kopf.
Was machen wir denn da?
Ich könnte mir die Fingernägel lackieren, antwortete die Königin, oder eine Bockwurst essen. Koch! Hol er mir eine Bockwurst mit viel Senf.
Läuft,
erklärte der Koch und verließ den Thronsaal. Wenig später öffnete sich die Tür erneut, nur war es nicht der Koch, sondern der Frosch, der die ganze Sache losgetreten hatte. Er hüpfte zum Königspaar.
Guckt mal, da bin ich wieder.
Er zog einen vergoldeten Gurkenschäler hervor.
Den hat mir Dornfröschen geschenkt,
sprach er mit feierlicher Miene.
Ich wollte ihn euch bloß mal zeigen.
Dann rülpste er. Ja und? Fragte der König gelangweilt. Der Frosch rülpste noch einmal, dann schwieg er und hüpfte später weg. Jahre danach soll die Prinzessin mit ihm beim Hacken gesehen worden sein. Mehr ist nicht bekannt. Godot stand unterdessen noch immer vor dem Haus des gefährlichen Reißwolfs und schaute auf das Wesen, das ihm gegenüberstand. Er suchte seine Verunsicherung mit einem Lächeln zu überspielen und mit einem Satz, den er nicht über die Lippen brachte, weil ihm ja die Stimme dazu fehlte, wie wir wissen. Das Wesen stellte sich ihm als Frau Müller vor. Sie sei des Reißwolfes Haushälterin. Ob Godot nicht eintreten wolle, ihr Dienstherr sei nur mal auf einen Sprung im Keller. Bei dem Wort Keller begann ihr rechtes Augenlid seltsam zu zucken, was Godot ein wenig beunruhigend fand, weshalb er lieber vor der Tür stehen blieb. Dort bemühte er sich, der Haushälterin pantomimisch sein Anliegen vorzutragen. Er griff sich an die Kehle, stellte überzeugend eine Wahlurne dar, überbot sich in der stillen Vergegenständlichung von 11 Malzbier und brillierte schließlich in der wortlosen Rekonstruktion der Restaurantszene. Des Reißwolfs Haushälterin zeigte sich von dieser Vorstellung nur wenig beeindruckt. Sie habe nicht den ganzen Tag Zeit und er solle jetzt gefälligst mal reinkommen. Ihr Dienstherr sei, wie gesagt, im Keller. Und obwohl ihr Augenlid erneut auf verstörende Weise zuckte, folgte Godot ihrer Aufforderung und trat ein. Das Haus des gefährlichen Reißwolfs war äußerst geschmackvoll eingerichtet mit eleganten Möbeln und einem schönen Bild an der Wand. Es zeigte einen Fahrradfahrer, der trotz des augenscheinlich warmen Wetters eine Felljacke trug. Godot meinte, den Mann schon mal gesehen zu haben, aber er kam nicht drauf. Dann eben nicht, dachte er und folgte Frau Müller durch das Haus bis zur Kellertür, wo sie ihn allein ließ, sie habe in der Küche zu tun. Godot nahm seinen ganzen Mut zusammen und öffnete die Kellertür, die unheilverkündend quietschte und den Blick in eine dunkle Tiefe freigab. Godot fand den Lichtschalter, aber der war kaputt. Am liebsten wäre er sofort umgekehrt, doch er musste seine Stimme retten, das war er ihr schuldig. Also tastete er sich klopfenden Herzens Stufe um Stufe hinunter in die immer schwärzer werdende Dunkelheit. Gern hätte er »Hallo« gerufen, aber das ging ja nicht, deshalb pfiff er ein lustiges Wanderlied. Einmal, zweimal, dreimal und als er es zum 156. Mal gepfiffen hatte, war die Treppe noch immer nicht zu Ende. Godot setzte sich erschöpft auf die Stufen, um ein wenig auszuruhen. Sollte er weitergehen oder lieber umkehren? Doch was, wenn er seinem Ziel schon ganz nah war? Er lauschte in die Stille, nichts. Aber was war dort in der Tiefe? Aber war dort unten in der Tiefe nicht ein Licht? Godot fasste sich ein Herz und ging weiter. Ja, ein Licht? Nein, sogar zwei Lichter, die rötlich glommen. Er überlegte, ob er zur Sicherheit vielleicht ein anderes Lied pfeifen sollte, eines, in dem ein lustiger Reißwolf vorkam. Also dichtete er schnell eins. Ein Reißwolf ging mal durch den Wald, da kam ein Hund des Wegs, der war nicht jung und war nicht alt, war nur ein Hund mit Keks. Ein Hund mit Keks, das ist mal was, der Reißwolf bei sich dachte, vielleicht macht er das nur zum Spaß, so dachte er und lachte. Reißwolf, Reißwolf, lustiger Reißwolf. Godot war zufrieden, aber dann fiel ihm ein, dass er das Lied gar nicht singen konnte, weil er ja keine Stimme hatte. Also pfiff er es in der Hoffnung, dem Reißwolf würde es trotzdem gefallen und je näher er den beiden Lichtern kam, desto beherzter pfiff er. Doch was war das? Die beiden Lichter schienen sich plötzlich zu bewegen. Godot blieb stehen. Tatsächlich, sie kamen auf ihn zu. Aber nein, das waren gar keine Lichter, das waren Augen. Ein rot glühendes Augenpaar und es gehörte natürlich niemand anderem als dem gefährlichen Reißwolf. Godot erstarrte und schloss in Erwartung eines grausamen Endes die Augen. Doch als er einen warmen, feuchten Hauch im Gesicht spürte, der nach Pflaumenkuchen roch, machte er die Augen wieder auf, denn er mochte Pflaumenkuchen. Und da saß er, der gefährliche Reißwolf, saß einfach da, atmete Godot seinen Pflaumenkuchenatem ins Gesicht und schaute ihn an. Und Godot schaute den Reißwolf an, der eigentlich gar nicht mehr so gefährlich aussah, im Gegenteil. Seine Glühkohlenaugen legten den Keller in warmes Licht und jetzt konnte Godot auch den Indianerschmuck erkennen, den der Reißwolf auf dem Kopf trug.
Ich bin der große Häuptling lustiger Vogel,
sprach dieser schließlich.
Und wer bist du, mein Freund?
Diese Stimme, sie klang so vertraut. Godot gab dem Reißwolf durch Gesten zu verstehen, dass er nicht sprechen könne und dass dies der Grund sei, warum er hier war.
Ach, so ist das,
sagte der gefährliche Reißwolf und schaute Godot belustigt an.
Und da hast du dir gedacht, gehe ich mal zum lieben Reißwolf und frage ihn, ob er nicht ein schönes neues Stimmchen für mich hat, wie?
Ja, die Stimme klang vertraut und gleichzeitig fremd, so als würde man sich selbst im Radio hören. Godot wurde schlecht.
Nanu, ist dir schlecht? Du siehst aus wie damals, als du im Kindergarten auf die Sülze gekotzt hast. Soll ich dir ein bisschen Schnaps holen?
Godot schüttelte heftig den Kopf, um zu einem längeren pantomimischen Vortrag anzuheben, in dem er deutlich machte, dass er seit der Sache damals nie wieder Sülze gegessen habe, ganz zu schweigen von Wellfleisch oder der Schwarte von Eisbein, wobei Eisbein eigentlich eine Delikatesse sei, wenn eben nur nicht die Schwarte wäre. Er esse lieber Hühnchen oder Fisch, manchmal auch Rind, aber eigentlich lieber Hühnchen und zu Weihnachten auch mal Pute, aber keine Gans, die sei ihm meist zu fett. Katzen hingegen möge er. Aber jetzt nicht so, wie der Reißwolf denke, sondern eher platonisch. Er habe da mal eine gekannt. Und nachdem Godot dem Reißwolf schließlich auch noch den Namen Ingrid vorgetanzt hatte, ließ er sich erschöpft auf die Stufen der Kellertreppe sinken.
Interessant. Und was machen wir jetzt? Vielleicht eine Partie Mikado?
Der Reißwolf holte einen Satz Mikado-Stäbchen hervor und warf sie mit lässiger Geste auf die Treppenstufen.
Wer gewinnt, darf sich was wünschen.
Dreimal dürfen Sie raten, wer gewonnen hat. Ich könnte jetzt sagen, der gefährliche Reißwolf. Ich könnte natürlich auch sagen, Godot. Woher wüssten Sie, was wahr ist und was gelogen? Aber wie sagte schon ein großer Schriftsteller, wahr ist an einer Geschichte immer nur das, was der Zuhörer glaubt.
Vielen Dank, Marion Brasch.